Du kennst das, ob beim lockeren Morgenlauf oder bei der harten Rennradrunde. Es kommt auf die Details an. Und in Silence liefert genau das. Premium-Performance-Socken, die nicht nur durch Funktion überzeugen, sondern auch durch Style. Ich trage in Silence aktuell bei fast jeder Einheit, egal ob auf der Straße oder im Sattel. Die neue Pure Collection ist da mein absoluter Favorit. Schlicht, clean, hochwertig. Passt einfach zu allem. Und für den Sommer die Ultralight-Socken, super dünn, atmungsaktiv und perfekt für die richtig heißen Tage. Mit dem Code MEINATHLET bekommst du 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf bereits reduzierte Artikel. Schau mal vorbei unter insilence.com oder einfach über den Link in den Shownotes. In Silence, made for performance, made for athletes. Hey laufbegeisterte Freunde, ihr wisst wie es ist. Lange Strecken, intensive Trainingseinheiten und der ständige Kampf um die richtige Ernährung. Läufer brauchen ordentlich Kalorien, um ihre Energie hochzuhalten. Aber wer hat schon Zeit, nach einem langen Lauf in der Küche zu stehen? Hier kommt Löwenanteil mit der perfekten Lösung, das nahrhafte Erdnusscurry. Eine warme, sättigende Mahlzeit, reich an Proteinen und voller Geschmack. Das Erdnusscurry von Löwenanteil ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch super praktisch. Es wird aus natürlichen Bio-Lebensmitteln hergestellt und ist wie alle Gerichte von Löwenanteil in nur 3 Minuten fertig. Ideal für alle, die viel unterwegs sind und trotzdem auf eine ausgewogene Ernährung achten wollen. Denn mit Löwenanteil wird Meal Prep zum Kinderspiel. Kein stundenlanges Vorbereiten mehr, keine Kompromisse beim Geschmack oder der Qualität. Ob nach einem frühen Morgenlauf oder einem langen Arbeitstag, das Erdnusscurry ist der perfekte Energieschub. Und es passt sich jedem Ernährungsplan an, egal ob ihr abnehmen, Muskeln aufbauen oder einfach gesund leben wollt. Du willst Löwenanteil ausprobieren? Dann schlag über den Link in den Shownotes zu und spare 10% mit dem Code ATHLET. Lass es dir schmecken.
War auch zufällig, dass er da mit Gesa Krause, mit der Trainingsgruppe, mit dabei war. Und er hat dann dort mal eine Laktatmessung bei den Athleten dann nochmal gemacht. Und ja, da war halt Alisa schon mit 25 Millimol, hat das Laktatgerät aufgehört zu messen.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu einer wirklich fesselnden Folge des Mein Athlet Leichtathletik Podcasts. In dieser Episode haben wir das Vergnügen, mit Sven Bogel, dem erfahrenen Trainer von Deutschlands wahrscheinlich stärkster 400-Meter-Trainingsgruppe, in die Tiefen des Hochleistungssports einzutauchen. Sven gibt uns Einblicke in seine Philosophie und Methoden, die seine Athletinnen und Athleten zur Spitzenleistung treiben. Außerdem sprechen wir über die Herausforderung, eine so ambitionierte 400-Meter-Trainingsgruppe zu leiten. Verpasst also nicht Svens faszinierende Geschichten über das Training, bei dem auch Spitzenathletinnen und Athleten an ihre Grenzen geraten und die zeigt, zu was der menschliche Körper tatsächlich in der Lage ist.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Sven.
Ja, hi Benni.
Ja, Sven, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da war ich tatsächlich bei dir in der Trainingseinheit persönlich in Berlin, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sieht denn so das Training bei dir aus? Das Ganze liegt jetzt auch schon wieder, ich glaube, 2 oder 3 Jahre zurück. Und da habe ich eine Trainingseinheit zusammen gemacht mit Alisa Schmidt, 200 Meter Tempoläufe auch und zum Schluss noch einen schnellen 100 Meter Sprint. Und eine Sache, die mir da sofort in den Sinn kommt, ich habe im ersten Tempolauf nach 50 Metern gedacht, oh mein Gott, auf was hast du dich hier eingelassen? Ich habe es dann halbwegs durchgezogen, aber ich muss sagen, Hut ab, das war damals schon ein ordentliches Programm und ich bin ein bisschen froh, dass es heute Abend ein bisschen entspannter ist, einfach vor dem Computer und ein bisschen quatschen über das, was bei dir in der Trainingsgruppe alles so momentan geplant ist und wer da so am Start ist.
Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, war auf jeden Fall, wie du angekommen bist, sehr, du hattest Bock auf jeden Fall, richtig Bock und ja. Glaube dich, du wusstest nicht, was dich da eigentlich erwartet, obwohl du das eigentlich auch ein paar Jahre ja gemacht hast. Und war dann schön zu sehen, wie man, ich sag mal, dann wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ne? So dieses, irgendwo war es doch drinne und dann bumm, so ist es.
Wie schnell man auch auf den Boden der Tatsachen gebracht wird. Weil auf der Fahrt dahin, wir waren ja auch eine Weile unterwegs von Frankfurt nach Berlin, hatte ich mir das so ein bisschen ausgerechnet, ich hatte die Zeiten im Kopf, habe das so ein bisschen verglichen mit dem, was ich früher so im Training gemacht habe und dachte so, ja, das wird schon machbar sein, aber wenn man das nicht mehr spezifisch trainiert, dann ist das nicht mehr so ohne weiteres machbar. Deswegen, das hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Aber nichtsdestotrotz hat es mir damals unglaublich viel Spaß gemacht und vielleicht gibt es ja auch irgendwann dazu eine Wiederholung. Aber genug von meiner Trainingseinheit bei dir. Und ich habe es ja eben schon angesprochen, du hast eine große Trainingsgruppe. Für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ich schmeiß mal so ein paar Namen. Alisa Schmidt, Jean-Paul Bredau, Skadi Schier, Jamila Böhm, James Adebola, Christina Hering, Luna Thiel. Das sind ja nur ein paar Namen aus der Trainingsgruppe. Ja. Und wenn man sich die Namen so anschaut und auch so ein bisschen in die Statistiken guckt, ja, kann man schon sagen, das ist die wahrscheinlich stärkste 400 Meter Trainingsgruppe Deutschlands im Moment. Und da kommt mir dann tatsächlich direkt die erste Frage in den Sinn. Ich meine, jede von den Athletinnen, jeder der Athleten hat ja trotz des Niveaus unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ziele. Wie schaffst du es bei so einer großen Gruppe, so diese Balance zu finden zwischen der Förderung des Einzelnen und so eine Teamdynamik aufzubauen? Weil das stelle ich mir dann ab einer bestimmten Gruppengröße doch schon als eine gewisse Herausforderung vor.
Ja, also genau, du hast es ja angesprochen, das ist jetzt tatsächlich so in den letzten 2 Jahren sich das deutlich intensiviert, dass halt ja aus diversen Gründen Athleten eben gefragt haben oder einfach den Standort Berlin bei uns sehr interessant fanden, sich das eben auch vorstellen konnten, zu uns zu kommen. Ich sag mal, der Grundtenor war dann immer klar, dass man halt relativ viel gemeinsam dann doch macht. Also das gar nicht erstmal so auf das Individuelle schiebt und wir jetzt schauen, dass halt jeder quasi, sag mal, da seinen eigenen Plan kriegt, sondern dass das schon in den Grundzügen und überhaupt der größte Teil ist eben ein gemeinsames Training, wo dann sich natürlich die Individualitäten irgendwo entfalten. Weil jeder reagiert halt anders auf den Reiz, muss man jetzt sagen. Wir haben halt schon, ich sag mal, auch von der Reizgebung, von den Inhalten her, relativ großes Spektrum, wo, denke ich, der eine eher auf den Speed reagiert, der andere eher auf die Krafteinheiten, manche eher auf die Ausdauer V2-Max-Einheiten. Manche können sehr gut mit Laktat- und Tempoläufen umgehen. Und ich glaube, da findet sich halt jeder irgendwo so ein bisschen wieder und hat dann da auch irgendwo seine Stärken, die er dann letztendlich da dann auch im Training so umsetzen kann. Und vor allen Dingen die Dynamik, die hat sich dann doch auch ein bisschen entwickelt, weil die einen, die kamen halt dazu, die müssen sich erst mal auch ein bisschen wiederfinden und dann ist es halt schon auch, ich will nicht sagen eine Hierarchie, aber es ist halt nicht gleich so, die kommen halt in die Gruppe rein, also sag mal die letztgenannten Namen und haben gleich den Anspruch, ich bin jetzt hier die und die oder der und der und habe das und das schon erreicht, sondern gucken sich natürlich das auch erstmal an und dann muss ich das alles so ein bisschen fügen. Und ich habe jetzt gerade auch so in den letzten Monaten, vor allen Dingen auch Wochen, dann festgestellt, am Anfang war ich teilweise auch echt ein bisschen skeptisch. Funktioniert das alles so? Können die sich halt ab oder geht das dann halt irgendwo crashen und funktioniert dann gar nicht? Aber ja, manchmal habe ich den Eindruck, die Gruppe, die erzieht sich so ein bisschen selber, ne? Und dadurch funktioniert es halt irgendwie. Also bisher hatte ich jetzt keine Situation, wo ich sagen müsste, ey, das war halt schon hart brenzlig und man muss hier wirklich einen Strich ziehen und das halt irgendwie canceln, sondern da bin ich halt eher positiv überrascht und überzeugt, dass das halt ja rein von der Dynamik her eine sehr, sehr gute ist, ne? Und ja, ich muss halt immer wieder betonen, also gerade so eine Größen wie eine Christina Hering, die halt sehr, sehr viel Erfahrung schon überhaupt mitbringt, eine gestandene Frau ist, viel erlebt hat, die bringt halt natürlich auch dann das, was sie halt als Persönlichkeit zum Beispiel auszeichnet, halt mit in so eine Gruppe. Und da habe ich halt auch eher den Eindruck, dass das natürlich dann in so einen Geschichten halt übertragen wird und dann durchaus eben auch den anderen ja sehr, sehr gut hilft, klar, ihre Persönlichkeit da zu entwickeln, weiterzuentwickeln, ohne dass es da halt irgendwie Stress gibt. Klar, Lisa ist natürlich auch komplett eigene Persönlichkeit zu den anderen, aber ich sag mal, die da irgendwo noch hinwollen, auch jetzt gerade von den Jüngeren, glaube, dass die da schon stark davon partizipieren. Deswegen, ja, funktioniert's, ne?
Weil manchmal ist es ja dann auch so ein bisschen so eine glückliche Fügung, wenn dann tatsächlich so viele unterschiedliche Charaktere sind es ja definitiv, aber die sich dann so gut ergänzen und dann vielleicht auch gegenseitig im Training pushen, weil du hast angesprochen, es kann ja dann auch manchmal nach hinten losgehen, wenn so die Charaktere einfach nicht für eine Trainingsgruppe gemacht sind. Aber was mich dann tatsächlich nochmal interessieren würde, du sagst, ihr habt so grob den gleichen Trainingsplan für die ganze Gruppe. Sie oder er reagiert aber anders auf die jeweiligen Reize, die da gesetzt werden. Wie hast du das so im Blick und wie bekommst du da ein Gefühl dafür, dass man vielleicht bei einem Training von der Christina Hering ein bisschen anders herangehen muss als im Training von Jamila Böhm? Also hast du da Trainingsprotokolle? Ist es einfach dein Bauchgefühl, deine Trainererfahrung oder wie gehst du da an? Weil ja auch sich jetzt die meisten Athleten ja auch extrem gut auch wieder in diesem Jahr entwickelt haben.
Gerade bei Christina und bei den anderen, die macht halt schon noch ein bisschen einen anderen Plan. Am Anfang war es schon auch noch ein bisschen ähnlich wie jetzt bei den anderen. Da fahren wir dann doch hier und da eine andere Schiene, aber sie macht halt trotzdem im Kern, ich sag mal vom Ablauf her, die gleichen Sachen und darüber entwickelt es, also klar, man guckt sich natürlich dann die einzelnen Athleten an und merkt dann schon, wie die auf Sprints oder Kraft und so eine ganzen Geschichten reagieren. Ich protokolliere das jetzt, also gerade was jetzt Zeitenläufe sind, dann schon, man entwickelt auch ein Gefühl dafür, wie platt sind die jetzt. Ich sag mal, die sind ja auch sehr erfahren, die kommen dann schon und sagen, oh, das war jetzt ziemlich heftig, ich brauche mal ein bisschen Pause. Also ich bin jetzt nicht der Typ, oder andersrum, der Plan, der ist ja relativ umfangreich. Ne? Wir trainieren in den Hauptzeiten an die 20 Stunden ran. Und ich sage halt immer, okay, das sind halt diese 100%. Wenn wir die halt irgendwo erreichen oder die in der Lage sind, das halt zu erreichen, weil sie halt Profisport machen, dann ist das gut, auch über eine längere Zeit. Grundtenor ist halt immer, dass die natürlich verletzungsfrei bleiben oder dass die halt sich selber auch irgendwo wiederfinden und merken, wenn es halt zu viel wird, dass man sich halt da schon rausnehmen kann, dass man vor allen Dingen klar mit Physio sich halt drum kümmert und dass dann das halt in eine Richtung geht, dass die, wenn sie halt nur 80% davon erreichen, dann ist es aber auch gut. Dann ist es nicht schlecht, sondern sage ich halt, ey, guck mal, wir haben 80% des Plans sind halt erreicht. Das ist jetzt ja nicht schlimm. Dein Körper hat krass darauf reagiert, weil er eben noch nicht so vorbereitet ist wie manch anderer, weil die Reize eben auch neu sind. Und dadurch ergibt sich das halt dann so oder so auch schon. Und dann natürlich auch in den Einzelheiten, dann kann man dann eben schon mal ein bisschen gucken, dass dann, mache ich halt auch gerne mal, wenn es halt drauf ankommt, die einen oder anderen dann, oder wenn sie Lust haben, okay, mal einen so einen längeren Lauf eben mal weglassen oder noch draufpacken. Also das kann man dann halt schon noch mal ein bisschen individuell für sich halt schauen. Und dann haben sie ja noch teilweise, also ja mal Lisa, die ist, macht zum Beispiel Krafttraining bei einem anderen Trainer, der das halt dann mal mit betreut. Da hat sie dann natürlich auch noch mal so ein bisschen ihren Space, der sie da halt noch mal fördert. Und gerade eine Christina, die ist halt auch häufiger mal unterwegs, auch mal zu Hause. Da muss ich auch das Vertrauen haben, dass es halt funktioniert. Das ist halt für mich entscheidend, dass ich halt zumindest das Feedback kriege und weiß, okay, es wurde halt so und so umgesetzt, weil man macht sich ja schon einen Plan darüber und weiß halt in dieser Gesamtstruktur, okay, wo wollen wir hin, was müssen wir halt irgendwo erreichen, welche Struktur kommt dann halt auch in den Wettkämpfen zum Tragen. Also wenn wir darüber reden, 4 Monate lang Wettkämpfe zu machen, das muss natürlich auch irgendwo vorbereitet werden. Also auch die Athleten müssen darauf vorbereitet sein, dass die das halt dann auch in einer hohen Qualität halt absolvieren können. Und dann gibt es ja nochmal Unterscheidungen zu denen, die natürlich jetzt in dem Fall zu Olympia fahren, in dem ja World Relays, dann Europameisterschaft, dann mit einem emotionalen Höhepunkt Deutsche Meisterschaft, hinten raus nochmal die Olympischen Spiele als einen absoluten Höhepunkt. Die müssen natürlich auch da schon in der Form eine ganz andere Struktur erstmal erfahren, die halt dann auch in dieser hohen Qualität dadurch die Saison kommen lässt. Ne? Dass dann halt wirklich auch zum Ende hin, zu Olympischen Spielen, die halt in ihrer höchsten Leistungsfähigkeit drin sind.
Was erwartest du dann so grundsätzlich von deinen Athletinnen und Athleten, wenn sie zu dir in die Trainingsgruppe möchten? Du hast jetzt gesagt, also du hast schon gewisse Erwartungen, dass auch das Training nach Plan oder möglichst nach Plan absolviert wird, auch wenn jetzt jemand nicht bei dir im Training ist. Aber gibt es vielleicht noch andere Punkte, die dir wichtig sind, wenn Sportlerinnen oder Sportler zu dir in die Trainingsgruppe kommen?
Ja, also auf jeden Fall. Also das definitiv, dass sie halt in der Lage sind, einen Plan zu erkennen, zu lesen. Die sind halt auch sehr, sehr selbstständig. Also meine, ich bin ja auch häufig weg, klar, mit den Top-Sätze. Die anderen, die müssen es aber trotzdem ja zu Hause realisieren. Letztes Jahr zum Beispiel war Skadi, da war ich mit den anderen, wir waren Gran Canaria, danach nochmal ein Trainingslager, dann konnte sie ja noch gar nicht mit, weil sie noch gar nicht diese Förderung hatte. Und dass die dann natürlich in der Lage sein müssen, das erwarte ich halt schon, dass diese erste Zeit von Beginn Oktober bis, ich sag mal jetzt hier Dezember ran, dass die halt dann am Ende in der Lage sind, das, was halt im Plan drinne steht, beschrieben wird, dass die das halt A verstehen, was da gemacht wird, warum es gemacht wird, weil ich halt schon diese Selbstständigkeit dann halt irgendwo fordere. Weil ich halt einfach sage, ich kann halt auch nicht bei allen Sachen mit dabei sein und finde, das haben sie halt auch im letzten Jahr sehr, sehr gut hingekriegt. War nicht bei einem Höhepunkt, außer jetzt deutsche Meisterschaften, aber bei den ganz großen Weltmeisterschaft oder Team-Europameisterschaft war ja da nicht mit dabei und da muss es halt funktionieren. Muss dann natürlich auch ein großes Vertrauen an die Athleten haben, wenn die dann auch mit meinen Trainerkollegen dann zusammenarbeiten, dass sie halt entsprechend kommunizieren können, wissen, was sie da tun. Und ja, das ist halt, wie gesagt, die größte Erwartung eigentlich mit, dass die halt da relativ selbstständig sind und mir natürlich dann auch ein Feedback geben. Wie war's? Wie lief's? Was können sie selber nochmal dazu dann organisieren, was denen einfach nur hilft, ob es jetzt eine Physio ist und so weiter und so fort. Ne? Dass halt so das ganze Umfeld um die herum dann eigentlich auch ein sauberes Paket ist. Also das ist eigentlich für mich so mit
was, der wichtigste Was würdest du noch so alles zu dem Umfeld mit dazuziehen? Du hast jetzt Physiotherapie mit angesprochen, zum Teil vielleicht nochmal ein eigener Krafttrainer, Krafttrainerin, aber sind noch andere Aspekte wichtig?
Ja, na klar, also auf jeden Fall, sag ich mal, was die jetzt auch beruflich irgendwo machen, dass die das im Griff haben. Klar, Bundeswehr ist dann immer relativ einfach, aber auch das, ich sag mal, wenn halt Studium ist. Meine, ich kenn's halt selber aus meiner eigenen Zeit noch, man hat dann teilweise zu viel gemacht, um halt, ich sag mal, auf die Ziele oder dort, wo man halt hin möchte, hinzuarbeiten. Und wenn dann zu sehr Sachen aufeinander kommen und gerade ja in den entscheidenden Augenblicken häuft sich das oder man verliert es halt aus den Augen. Wir halt immer dann darüber sehr beraten oder berate dann eher auch in die Richtung, ey, guck, dass ihr schaut, dass ihr das halt also nicht reduziert, aber dass es halt ein machbarer Rahmen ist, der sich nicht gegenseitig bedingt oder aufhebt. Ne? Also soll halt nicht die Uni vielleicht runterleiden. Also mache ich halt nur so viel, dass ich da drin gut bin. Ne? Weil schaffe ich das und habe ich dadurch ein gutes Gefühl, wird natürlich mein Training auch besser. Ne? Bin ich halt da im Stress, komme ich zum Training, kann man, glaube ich, auch manche Trainingseinheiten einfach vergessen, weil man einfach zu sehr mit den Gedanken bei dem anderen wieder ist. Andersrum, wenn der Sport zu viel reinnimmt, gerade bei den jüngeren Athleten, und die dann später dann feststellen, verdammt, das war jetzt zu viel, da sind wir wieder bei diesen 80%. Es ist halt nicht schlimm, 80% von diesem Gesamtplan zu machen. Es sind dann immerhin auch noch, ich sag mal, 16 Stunden Training, gerade in der Vorbereitung, dann ist das alles cool. Ne? Aber das müssen die halt für sich erkennen und wissen, dass das halt eben ein gemeinsamer Plan ist zwischen mir als Berater, Coach, Manager, weiß der Teufel, was man nicht alles für Funktionen hat als Trainer, und eben was halt drumherum ist. Und da hilft natürlich auch, sag mal, wenn wir jetzt noch über Surrounding sprechen, klar, Familie ist Umfeld, wenn die gut betreut sind, noch gerade wenn sie Studenten sind oder halt Freunde, Freund, Freundin, ja, das sind alles Sachen, die spielen da natürlich drauf mit ein oder darin mit rein. Laufbahnberatung ist dann sicherlich auch was, wenn sie noch nicht wissen, okay, wo geht's halt hin, haben wir auch ein gutes Netzwerk. Auch Trainerkollegen ist für mich auch sehr, sehr wichtig, die mich da unterstützen, so wie Chris Montague zum Beispiel oder eben auch George, der es gemacht hat.
In welchen Bereichen unterstützen die dich?
Na, gerade Training. Also Chris zum Beispiel, wir haben uns das dann letztes Jahr auch ein bisschen aufgeteilt, weil wir dann eben sagen konnten, ey, wenn jetzt alle da sind oder dass die einen dann eben auch ein bisschen eher mal trainieren konnten und dass dann einfach, ich sag mal, die Qualität dadurch auch ein bisschen angehoben werden konnte. Plus gerade bei Trainerkollegen, wo ich jetzt auch ein sehr, sehr großes Vertrauen habe, ja, da guckt man sich halt auch gerne mal was ab, weil die einfach auch nochmal eine andere Art haben, zum Beispiel Sachen rüberzubringen. Ne? Und klar, man spricht es natürlich vorher ab, worüber man halt überhaupt im Sprint oder welche Philosophie wir verfolgen. Und das ist halt dann auch immer sehr, sehr angenehm, wenn man da eben vertrauensvolle, ja, Kollegen oder Freunde hat, die einen dann natürlich da auch da entsprechend mit unterstützen können.
Den Ansatz, den du eben auch angesprochen hattest mit den, manchmal sind es dann halt auch nur 80% vom Trainingsplan. Ja. Das finde ich auch super spannend, weil wenn ich zurückblicke auf meine sportliche Laufbahn, ich war da so extrem verkopft, und wenn ich nur mal irgendwie einen Lauf in einer Einheit nicht machen konnte, dann war das schon manchmal irgendwie ein halbes Drama, was dann aber leider auch hier und da mal zu Verletzungen oder auch zu Übertraining geführt hat. Deswegen, ich glaube, es ist auch noch gar nicht so weit verbreitet, dass man da auch sagt, dann gehen wir vielleicht auch mal 20% von der Trainingswoche runter. Aber mit was sind die denn so gespickt? Also das würde mich mal so interessieren. Also wenn man jetzt die 16 oder die 20 Stunden in der Woche mit deinen Trainingsinhalten füllt, wie sieht dann so eine Trainingswoche aus, sagen wir mal 4 bis 6 Wochen vor einer Hallensaison?
Okay, 4 bis 6 Wochen, gut, ja, da wäre es auf jeden Fall sehr intensiv. Das ist so ein Block, wo man nochmal sehr stark vom Training einschieben kann. Ich glaube, das sind dann so die Passwochen, ja, wo man einfach weiß, da ist jetzt Umfang und Intensität tatsächlich mit dabei. Klar, also wir machen mal ein relativ umfangreiches Warm-up, was dann eben schon noch mal 1,5 Stunden, so wie jetzt vor kurzem, auch dauern kann, weil da ist dann relativ viel Koordination. Also ich nenne es halt auch immer Ansteuerung. Koordination ist für mich quasi der Gesamtbegriff und will halt gezielt Dinge für mich halt ansteuern, weil man darüber eben auch Veränderungen herbeiführen kann. Ne? Wenn man mal über den Gesamtprozess spricht, dann hat man 1000 Sachen im Kopf, die man dann eben versucht, gleichzeitig anzusteuern, und es kann dann eben auch irgendwo schiefgehen. Jetzt versuche ganz gezielt einzelne Parts halt anzusteuern. Das ist halt für mich immer wichtig, gerade Timing, quasi wo die Strukturen, also biomechanisch auch, entsprechend eine Belastung tragen sollen. Das will ich dann halt immer nochmal ganz gezielt halt gerade bearbeiten. Deswegen kann es halt auch schon mal 1,5 Stunden dauern, bis das dann alles vorbei ist. Machen wir halt immer hier so Hütchenläufe, Wickets, wo das dann halt nochmal so einen Transfer hat. Und dann geht's eigentlich los. Dann haben wir mal ein Hauptprogramm. Das können halt eben Sprints sein, wo es dann nochmal kombiniert wird mit einem längeren Lauf. Oder wir haben halt richtige Tempo-Runs. Und dann kommt in der Regel immer nochmal eine Krafteinheit hinten drauf, die dann die Wirkung, die man ja dann erzielt hat, ob es jetzt Sprint sind oder ob es halt hochglykolytische Läufe waren, das ist ja eigentlich wie eine Wirkverstärkung, man dann eben hinten rauf nochmal Kraft macht, aber belastet es dann nicht mehr so hoch, die Systeme, in dem Fall, weil es ja geführte Bewegungen sind, und ja, aus Kenntnissen, die man jetzt auch dann so ein bisschen erfahren hat, weiß man dann eben, dass letztendlich auch gerade durch hohe Belastung ist dann der Körper ja in seinem höchsten Ausgleich, also er will das natürlich irgendwo kompensieren. da muss man natürlich dann auch schauen, wie platt sind die dann. Also, dass man da dann auch ein bisschen Pause reinbringt. Weil dann kann es natürlich auch eine andere Wirkung sein, wenn es mal zu platt ist. Und dann wird natürlich das Krafttraining auch nicht mehr gut. War am Anfang auch ein bisschen schwieriger, weil, obwohl wir es halt auch immer wieder gesagt haben, man muss natürlich da sich auch gut ernähren in der Zeit. Man muss sich entsprechend versorgen, weil 4 Stunden Training ist dann doch auch schon eine relativ hohe Belastung. Ne? Deswegen,
das ist schon
naja, ne? Und das halt an einem Tag und dann halt auch mit diesen Intensitäten. Gut, und im Trainingslager kann man dann einfach, weil man die Zeit und die Möglichkeit dann hat, dann durchaus auch mal sagen, okay, man splittet das Ganze. Es darf halt aber auch nicht zu weit weg sein. Also die Erfahrung, die haben wir auch schon gemacht, ist es dann 4 Stunden oder mehr, dann kommt man halt in so ein Loch. Das ist quasi das, was dann alles so ein bisschen umkippt. Und dann würde halt auch ein Krafttraining dann nicht mehr viel Sinn machen. Also so 2 Stunden sind ganz gut, weil dann halt die meisten Systeme auch entsprechend wieder aufgrund des Trainings überhaupt auch gut erholt sind. Und dann kann man da auch ganz gut nochmal dem Form eine zweite Einheit dann hinten raufschieben. Und dann haben wir an sich diesen Gesamtplan, ist dann natürlich, wir haben dann 2 Einheiten, also 2 Tage, wo wir das halt 2-mal hintereinander machen. Dann machen wir quasi so eine Art Entlastungstag, wo auch komplett meist immer von den Strukturen läuferisch die Sachen komplett rausfallen. Da machen wir dann nur mal Fahrrad, Oberkörperkraft, also ein bisschen was Gegenteiliges. Und dann machen wir das eigentlich in der Variante wieder 2 Tage ähnlich zu den ersten beiden Tagen. Also nicht komplett anders, sondern sollte halt schon ähnlich sein, damit halt der Lerneffekt, der Transfer auch von dem ersten Block in der Woche zum zweiten auch dann gegeben ist. Und dann ist nochmal Entlastung, Tag frei, und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Dazu habe ich mir jetzt noch 2 kurze Notizen gemacht. Zum einen nochmal dieses Stichwort Ernährung innerhalb der Trainingseinheit, weil 4 Stunden, also ich würde irgendwann Hunger bekommen.
Ja.
Oder auch, wenn ich nichts zu mir nehme, die Speicher sind irgendwann leer. Wie sieht die Ernährung dann auch ja tatsächlich innerhalb dieser Trainingseinheiten aus und Regeneration? Weil ich habe jetzt noch nicht genau gefragt, wie die Tempoläufe genau aussehen und auch das Krafttraining, aber das ist ja dann tatsächlich schon sehr, sehr intensiv und dann ist die Regeneration ja wirklich das A und O, dass man dann auch möglichst erholt wieder in die nächste Einheit geht. Also wie sieht es da bei diesen beiden Punkten aus?
Also was ich halt weiß, was die Athleten auf jeden Fall nehmen, vielleicht auch nicht alle, ich habe es jetzt noch nie so genau überprüft, ob die quasi komplett alle durchweg da ihren Masterplan sozusagen haben. Aber was ich halt mitkriege, dass die jetzt schon nach dem Krafttraining Eiweißshakes mit dazugenommen werden, dass halt einfach dann auch der Aminosäurentransfer gegeben ist, dass das halt zumindest dann auch einen aufbauenden Prozess hat. Eigentlich müsste ich auch noch ein bisschen mehr darauf achten, glaube ich, dass ausreichend getrunken wird. Das habe ich jetzt auch noch nie so überprüft, muss ich ehrlich zugeben. Aber denke mal, das ist halt mit einer der entscheidenden Faktoren, weil ja dann doch viel auch über Wasserflüssigkeit natürlich im Körper auch verbraucht wird. Und wenn man da so intensiv auch belastet ist, ist natürlich da der Bedarf auch umso höher. Gerade jetzt auch in den Hallen, aufgrund der trockenen Luft, kommt natürlich dann noch mehr zum Tragen, weil dann ja auch Schleimhäute und sowas, die ziehen ja dann enorm, ne, wenn man dann letztendlich da sich den ganzen Tag in so einer Halle bewegt. Und ja, ansonsten Regeneration, weiß ich halt einige, die haben dann eben Lymphomaten, nutzen die dann halt regelmäßig. Denke mal auch zu Hause, vielleicht gegebenenfalls ein Eisbad, macht dann halt auch Sinn. Und was der Vorteil an sich auch ist, wenn man jetzt nur 2 Stunden am Tag trainiert, dann am nächsten Tag die nächste Einheit kommt, hat man eben gut 24 Stunden oder 22 Stunden Regenerationszeit. Wir wollen ja insgesamt auch ein bisschen erhöhen, deswegen ist wiederum auch eine kompakte Einheit zu machen. Vom Vorteil, wenn man natürlich dann auch, wenn man das jetzt splitten würde, käme man halt nochmal 2 bis 4 Stunden später rein, die einem dann natürlich direkt nach der Belastung ist ja diese Regenerationszeit schon eine sehr entscheidende, ne? Und wenn dann noch nach Hause fahren, ja. Essen machen, also bis das dann überhaupt alles auch gerade hier zu Hause stattgefunden hat, das dauert halt, ne? Das ist kompakt, relativ kompakt, kann man damit relativ schnell umgehen. Gerade wenn es vormittags, Mittagstraining ist, nachmittags, Fall haben wir auch teilweise gehabt, Freitag, Nachmittag dann trainiert und dann ist morgens gleich, nennen es immer Teamtag, da wollen wir halt alle zusammen trainieren, da will ich halt nicht, dass die großartig ja zerstreut irgendwie ihr Training machen, sondern gerade dieses gemeinsame Trainieren steht da im Vordergrund. Na gut, das hat dann eben den Effekt, dass man dann, ist ja auch eine Form von Training, dass man halt in so einer Erholung, Ermüdung, dann sind jetzt keine anspruchsvollen Einheiten dann am Berg, aber man muss halt damit umgehen können, ne? Und kommt zum Glück dann auch nicht so häufig vor und ist dann vielleicht auch eine spezielle Form quasi des Trainings, ne? Das dann halt so zu realisieren. Aber in der Regel ist es halt wirklich so, die haben halt ihre Trainingseinheit und dann ist halt, kann man sagen, 20 Stunden später kommt dann halt die nächste.
Die Einheiten am Berg sind nicht so intensiv?
Naja, die sind jetzt nicht von der Geschwindigkeit her intensiv, weil es logischerweise gehemmt ist, so ist ja ein Berghochrennen. Aber ja, die tun schon weh. Aber das ist jetzt nicht so, dass man in so einer hohen Geschwindigkeiten reinkommen, dass vielleicht eine hohe Verletzungsgefahr dabei ist. Ne? Das hält der Körper damit nicht mehr umgehen kann. Und ist jetzt auch, ich sag mal, relativ einfach eben umsetzbar. Ne? Wir haben keine Spikes an, ist alles mit Einlaufschuhen da hoch. Und da kann auch jeder, da gebe ich jetzt auch nicht irgendwie vor, ich sag mal, wir rennen jetzt hier eine gewisse Strecke und die Zeiten, die müssen halt stimmen, sondern geht halt darum, die passen sich da sowieso an, gemeinsam da hochzurennen, das halt gemeinsam durchzustehen. Das ist dann auch wieder der Punkt, dass es individuell, klar, den einen strengt es vielleicht ein bisschen mehr an, den anderen ein bisschen weniger, aber der Gesamtumfang macht es halt und dieses Training ist halt ein wichtiges, essentielles Training und von daher, ja, ist es halt, wenn es dann geschafft ist, ein schöner Wochenabschluss, sagen wir mal so, ne?
Ich glaube, es hat auch fast in allen Trainingsgruppen in Deutschland so ein bisschen Tradition, dass zum Wochenende hin oder am Wochenende man ganz gerne nochmal an den Berg geht. So, das kenne ich aus ganz, ganz vielen Trainingsgruppen. Es war bei uns auch immer so. Und irgendwie, glaube ich, gehört das so ein Stück weit mit dazu. Aber wie sehen denn die Tempoläufe dann in diesen großen Trainingseinheiten aus, die in der Woche stattfinden, vor der Krafttrainingseinheit? Das würde mich auch nochmal interessieren, was da so möglich ist, was man machen kann und dann trotzdem später noch in den Kraftraum gehen zu können.
Ja, also wie gesagt, gibt's ja auch einen Unterschied, ne? Also wenn es jetzt ein relativ, also wenn wir in der ersten Vorbereitungszeit sind, dann machen wir tatsächlich da sehr entspannte Tempoläufe. Das ist halt leicht über dem VL4-Bereich, also VO2-Max-Training, wo wir halt 30 Sekunden Rennen, 30 Sekunden Pause machen oder 60 Sekunden Rennen, jetzt aktuell 45 Sekunden Pause. Das Ganze dann zum Beispiel 2x7 mit einer kurzen Sellenpause, weil das jetzt rein vom Speed her relativ entspannt. Kann auch sein am Anfang, wenn die das noch nie so kennen, wenn sie da überziehen, dann kann es auch mal anstrengender sein. Ne? Aber auch dort kann man dann ein bisschen gegensteuern, macht man eben die Serienpause ein bisschen länger, dass die sich dann halt auch wieder erholen und dann zumindest qualitativ dann die zweite oder dritte Serie dann besser wird. Das ändert sich dann halt ein bisschen. Dann gibt es halt so verschiedene Programme. Also ich arbeite zum Beispiel sehr gerne nach Sekunden laufen und dann halt eine Streckenlänge rennen. Und ja, so ein klassisches Programm, das war dann auch immer bei uns in der Halle, und dann zum Beispiel 60 Sekunden als eine Art In and Out, also 20 Sekunden Rennen, 20 Sekunden Pause, 20 Sekunden Rennen und soll halt so ein bisschen auch Race Model trainieren, dass die halt in der Lage sind, ich sag mal vorne eine gewisse Geschwindigkeit anzugehen, dann halt in der Lage zu sein, das Ganze zu rollen, quasi mit dieser Geschwindigkeit umgehen zu können, Range of Motion zu rennen und daraus dann eben nochmal wirklich Speed zu machen. Also wieder in der Lage zu sein, auch vom Kopf her das Ganze anzusteuern, dass man halt, ich sag mal, Pace macht. Also auch wegkommen davon, boah, das ist jetzt hier 400 Meter und das ist eine ganze Runde und ich renne so weit, sondern dieses einfach schon im Kopf zu brechen, geht eigentlich gar nicht darum, sondern das ist ja nur ein Trainingszustand. Ne? Früher in der U16 waren 300 Meter weit, wahrscheinlich noch früher sind auch 200 Meter weit, aber ich sag mal, einen Erwachsenen, wenn man denen fragt, boah, 200 Meter, freuen die sich ja schon, wenn sie 400 Meter Sprinter sind. Ne? Und quasi dahin zu kommen, dass halt auch 400 Meter quasi aufgrund ihrer Renngestaltung ja durchaus eben auch Spaß machen können, wenn man merkt, dass man es halt kann, dass man damit umgehen kann und halt nicht jedes Mal so ein Kopfding ist, Alter, ich muss jetzt hier 400 Meter rennen. Ne? Das ist hier so extrem, auch mental ist man da, kann ich mir schon vorstellen, gerade am Anfang so an der Belastungsgrenze, ja, wie man halt am besten damit umgeht. Und
auch gerade, wenn man noch kein Gefühl hat. Also das ist ja bei den 400 Metern so die Riesenkrux, herauszufinden, wo ist genau diese Schwelle, an der ich kratzen muss, damit ich die Runde halbwegs vernünftig noch durchbekomme.
Also definitiv, ne? Und wie gesagt, deswegen kann man mit diesen, wenn man nach Sekunden rennt, da gibt es es halt nicht. Da ist halt nicht Schluss bei 400 Meter zum Beispiel, sondern dann muss man halt automatisch drüber hinwegrennen. Sag mal, ist ja jetzt auch gerade für Staffeln ja jetzt nicht unbedingt schlimm, weil die müssen auch, ganz ja auch teilweise, gerade wenn sie auf den Außenbahnen rennen und ja die ersten Läufer sind, die müssen ja vom Gefühl her immer noch teilweise ein bisschen weiter rennen, ne? Als jetzt die eigentliche 400 Meter Strecke das so sichtbar irgendwo vorgibt. Ja, und das kann man dann nur kombinieren mit, dass man dann weniger Sekunden macht in den Serien, bis hin dann im 150er. Also ich mache dann gerne noch 30 zum Beispiel und dann 4x 150 hinten rauf mit einer relativ langen Pause dann dazwischen und möchte halt einfach, dass da dann so Laktat, Toleranz, Glykolyse angeregt wird, dass die quasi damit umgehen können, Laktat bilden zu können.
Nimmst du dann auch Laktat? Also misst du es? Oder?
Persönlich, also ich selber noch nicht. Wir haben es jetzt ein paar Mal im Trainingstag gemacht. So mal als Beispiel, ich glaube schon, dass das auch meine Athleten wirklich gut können. Wir hatten jetzt in Potches Room, war der Nico Walter da, der vom IAT da ja auch sehr viel Erfahrung hat. Und das war auch zufällig, dass er da mit Gesa Krause, mit der Trainingsgruppe, mit dabei war. Und er hat dann dort mal eine Laktatmessung bei den Athleten dann nochmal gemacht. Und ja, da war halt Alisa schon mit 25 Millimol. Da hat man schon auch gemerkt, da war sie halt dann noch echt auch komplett an der Grenze, da merkt man, dass das halt auch den Körper, also wie weit es eigentlich gehen kann, ne? Und ja, am Ende muss man dann eben im Wettkampf, glaube ich, ist es dann sogar die gute Mischung aus allem, ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es halt manche Wettkämpfe gibt, die, da kommt man gar nicht hin, über 400 Meter, und das halt so ein Trainingsprogramm, Tempolaufprogramm, das natürlich dann vorbereitet. Das halt, wenn man bei 22 Millimol ist, man nicht das Gefühl hat, man kann sich gar nicht mehr bewegen, sondern dass da gefühlt irgendwie noch, dass man handlungsfähig ist, ne? Um halt mit den Strukturen, ist ja letztendlich die einzige Möglichkeit, noch Energie irgendwo zu bekommen, dass man damit halt klarkommt, ne? Und es gibt halt bei mir auch nichts dazwischen. Also ich sag mal, mit dem I3, I2 Training habe ich zum Beispiel schon seit, keine Ahnung, 8 Jahren aufgehört. Also entweder ich mache halt unten Kompaktheit, alles, was so NI-Training oder vielleicht noch sogar langsamer ist, oder halt 90% ja, Speed, was jetzt Training angeht. Ne?
Und krass. Also es wird gar nicht so daran geführt, sondern das ist, weil ich kenne es oft, dass dann eben erstmal über die paar Wochen im I3-Bereich, dann I2-Bereich und dann I1 supra oder submaximal. Und du verzichtest komplett auf den I2, I3-Bereich und halt entweder, ich sag mal, entspannt in Anführungszeichen, oder dann halt schon wirklich hohe Tempo-Geschichten.
Ja, genau. Also am Ende ist es halt, ich sag mal, ein Trainingsprogramm. Hat mir damals, habe ich selber noch trainiert, mir Bücher besorgt aus den USA, habe mir den Rahmentrainingsplan da bestellt, Zoll drauf bezahlt, alles. Und da habe ich festgestellt, ey krass, die haben ja diesen Bereich da gar nicht. Und die haben eben eine ganz andere Einteilung, was die ich sag mal, Energiebereitstellung angeht, und trainieren eben gar nicht in diesem mittleren Bereich. Und ja, und das war dann einfach auch so der Hintergrund, das irgendwo mal auszuprobieren. Klar, man macht es halt dann nicht viel. Und ich sag mal, das hat ja sich über die Jahre hinweg dann irgendwo etabliert, und ja, man hat es dann irgendwo weiterentwickelt, auch mit Trainerkollegen gesprochen, hat man eine Zeit lang die Chance mit Toni Lester, weil wir gemeinsam Athleten hatten mit Waag, der kurz mal bei mir trainiert hatte oder bei ihm, und ich habe ihn betreut in Berlin. Konnte man natürlich einen sehr erfahrenen Trainer, der immerhin ja auch eine 44-30 Sprinter mit Roger Black hatte, ja, mal drüber sprechen, philosophieren ein bisschen, okay, also ja, wie sieht da eigentlich die andere Struktur aus? Und auch in den letzten Jahren hat man natürlich auch gerade im Trainerteam immer mehr auch ein bisschen darüber gesprochen, philosophiert, wo geht's halt hin, was sind vielleicht die richtigen oder möglichen Veränderungen, wo wir halt auch dann wieder darüber besser werden könnten. Darüber hat sich das einfach entwickelt. Ich denke, das ist jetzt vielleicht dann auch nur Top-Bereich im Ansatz. Vorher sollte man es schon irgendwo eher vorab entwickeln, oder man macht halt generell relativ wenig. Das ist ja auch ein Prinzip zu sagen, man macht halt grundlegend in der Ausdauer oder in der grundlegenden Ausdauer ein bisschen mehr, entwickelt Speed und lässt dann darüber, ich sag mal, den einen oder anderen über 400 Meter zum Beispiel sich entwickeln und entsprechend schnell rennen. Deswegen bereiten wir, ich sag mal, gezielt Wettkampfstrukturen ihm vor, gerade was Europameisterschaft, Weltmeisterschaften angehen, dass man dann schon guckt, dass man über diese Häufigkeit der intensiven Einheiten natürlich auch dort dann so eine Struktur vorbereitet. Ich hasse es, wenn man den Athleten unterstellt, sie kriegen keine 2 Rennen in 2 Tagen hin. Ne? Wo ich sage, hey, dafür trainieren wir ja. Das halt die ganze Welt uns zeigt, es funktioniert. Und ich möchte halt auch dahin, dass ich halt zeige, meine Athleten oder auch andere, die das halt irgendwo in so einem Rahmen machen, dass die halt in der Lage sind, über mehrere Runden definitiv immer wieder in diesem sehr hohen, krassen Leistungsbereich halt abzuliefern. Ne? Und Paul hat es gezeigt, Alisa hat es gezeigt, ist auch schon über 2 Jahre. Also es funktioniert, definitiv. Und denke, da muss man eben auch entsprechend dranbleiben, das halt vorbereiten. Ne? Und das ist logischerweise bei Jüngeren, das ist eine ganz andere Struktur, ne? Weil die haben halt maximal, wenn man jetzt mal an eine deutsche Nachwuchsmeisterschaft denkt, okay, dann hat man 2 Tage, wo die mal 2-mal schnell rennen sollen. Ne? Von daher, ja, es ist definitiv eher auf Erwachsene erstmal ausgerichtet, aber weil Speed ist halt noch die nächste Komponente, die da extrem wichtig ist. Den müssen wir natürlich erhalten oder teilweise eben auch verbessern. Ohne den geht's ja nicht.
Das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage. Aber da muss ich noch eine Frage davor einstreuen. Und zwar, ich kenne viele Ruderer, ich kenne viele 400-Meter-Sprinterinnen, Sprinter. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass jemand über 22 Millimol an Laktat aufgebaut hat.
Wow,
und auch sehr, sehr weiß, wie sich so 15... Ja. Ich weiß auch, wie sich so 15, 16 Millimol anfühlen. Was war denn das für eine Einheit? Also das würde mich nochmal interessieren. Und das war auch schon Teil 1 meines Interviews mit dem Trainer Sven Bugel. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Am besten bei Spotify, denn da gibt es im Moment auch eine passende Umfrage zum Interview, sodass ihr euch auch direkt in den Podcast mit einbringen könnt. Und wenn ihr die Zeit bis dahin überbrücken wollt, schaut euch doch einfach meine gemeinsame Trainingseinheit mit Alisa Schmidt bei Trainer Sven Bogel an. Es lohnt sich. Das Ganze gibt's auf YouTube und den Link packe ich natürlich auch mit in die Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.